Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 2. Lukas-Evangelium Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam die Verse 21 bis 24. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen, und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher König Jesus Christus, in aller Demut kommen wir und wollen dich verehren, dich anbeten, dich rühmen, und so bitten wir dich inständig: Lass uns jetzt dich mehr erkennen. Lass uns mehr erkennen, wie überaus kostbar und würdig und bewundernswert du doch bist. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit durch dein Wort, damit du alle Ehre hast. In deinem Namen, Herr Jesus, erbeten wir all dies. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser heutiger Abschnitt aus Gottes Wort geht beim Lesen und auch in den meisten Predigten völlig unter. Direkt vor unserem Text haben wir gelesen, wie Jesus geboren wurde und wie die Engel erschienen und wie die Hirten herbeikamen. Das ist alles außerordentlich beeindruckend. Und direkt nach unserem Text lesen wir von Simeon, einem alten Mann im Tempel, der so wunderbare prophetische Worte über Jesus Christus spricht. Das ist alles einfach nur erstaunlich. Und unser Text dazwischen, der wirkt so unscheinbar, so unspektakulär, so dass man schnell darüber hinwegliest und dann dabei übersieht, wie herrlich das eigentlich ist, was hier geschrieben steht. Was du hier lernst, hat tatsächlich die Kraft, dir großen Trost, unaussprechliche Freude zu schenken. In deinem Leben und in deinem Sterben. Ich habe heute Abend keine Gliederung wie sonst in meiner Predigt. Ich habe nur einen einzigen Punkt, weil ich möchte, dass diese einzige Wahrheit heute Abend in deinem Herzen ankommt. Nämlich, dass wir hier lernen, dass unser Herr Jesus Christus geboren wurde unter dem Gesetz, um für dich an deiner Stelle das Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen. Und wenn du das verstehst, was das bedeutet, dann wird dein Herz erfüllt sein mit unaussprechlicher Freude und Trost. Achtet darauf, wie Lukas das betont, dass hier alles nach dem Gesetz Gottes abläuft. In Vers 22 heißt es: nach dem Gesetz Mose. In Vers 23: wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Vers 24: was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Und noch später, also nach unserem Predigttext in Lukas Kapitel 2, Vers 27, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Vers 39, und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn. Lukas legt offenkundig großen Wert darauf, dass wir verstehen, dass Jesus Christus von Anfang an unter dem Gesetz Gottes stand. Und seine Eltern verfuhren mit ihm nach dem Gesetz. Christus wurde geboren unter dem Gesetz. Und das sehen wir mit aller Deutlichkeit in unserem Text. Wir sehen zuerst die Beschneidung Jesu Christi, Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte. Christus wurde beschnitten. Hast du schon einmal über die Beschneidung Jesu Christi nachgedacht? Oder eine Predigt darüber gehört? Zum Beispiel die orthodoxe Kirche, die haben extra einen eigenen Feiertag, um das zu bedenken. Was ist die Beschneidung und warum hat Gott sie eigentlich angeordnet? Nun, sicher weißt du, dass man mit der Beschneidung offiziell Teil des jüdischen Volkes wird, des Bundesvolkes Gottes Israel. Aber lasst mich noch ein bisschen tiefer schauen. Denn was hat es eigentlich mit der Beschneidung auf sich? Nun, alles fing an mit Abraham. Mit Abraham. Gott hat ihm ein Versprechen gegeben, dass er der Vater einer unzählbaren Menge werden sollte. Obwohl Abraham und seine Frau viel zu alt waren und keine Kinder mehr bekommen konnten. Und ja, Gott versprach sogar noch mehr. Aus seiner Nachkommenschaft sollte der kommen, durch den alle Nationen gesegnet werden, nämlich der Messias, der Retter, der Christus. Aber lange Zeit passierte überhaupt nichts. Und Abraham wartete und wartete und er wurde ungeduldig. Also versuchte er, das Versprechen Gottes in seiner eigenen Kraft zu erfüllen, indem er seine Magd Hagar schwängerte. Er versuchte also durch seine eigene Zeugungskraft Gottes Verheißung eigenmächtig zu erfüllen. Dabei sündigte er. Nachzulesen in Genesis Kapitel 16. Und in Genesis Kapitel 17 dann sagt Gott, dass Abraham sich beschneiden lassen soll. Die Botschaft für Abraham und für alle anderen ist klar. Man kann nicht durch eigene fleischliche Anstrengung sich Gottes Segen erarbeiten oder erlangen. Man muss Gott glauben. Diese Sünde von Abraham, nämlich sein fleischliches Selbstvertrauen, das sollte abgelegt werden. Unglaube und Ungehorsam müssen abgetrennt werden. Und so soll er sich nun eben an seinem Fortpflanzungsorgan beschneiden. Die Abtrennung der Vorhaut bedeutet Gericht über die Sünde, über das sündige Selbstvertrauen. Das Hinwegtun von einem fleischlichen Ungehorsam und Unglauben und der Unreinheit der Sünde. Stattdessen soll Abraham auf Gott vertrauen, auf seine Kraft, auf sein Eingreifen, auf sein Versprechen. An dem Tag, an dem Abraham beschnitten wurde, erhielt er einen neuen Namen, nämlich Abraham. Was so viel bedeutet wie Vater einer großen Menge. Denn es wird Gottes Werk allein sein. Es wird nicht einfach aus Abrahams Zeugungskraft geschehen, sondern Gott wird dieses Wunder bewirken. Und seither werden alle israelitischen Jungen am achten Tag beschnitten. Übrigens am achten Tag, das heißt der erste Tag der neuen Woche, ein Neubeginn. Das Alte soll abgetan werden. Das Sündige soll abgetan werden. Etwas Neues soll beginnen. Ja, die Beschneidung ist ein Bundeszeichen, aber es ist gleichzeitig ein Gerichtszeichen. Die Sünde der Unreinheit muss abgelegt werden. Und was eigentlich ein äußerliches Zeichen für eine innerliche, geistliche Wahrheit werden soll, nämlich, dass wir am Herzen beschnitten werden sollen. Die Bosheit, die Unreinheit des menschlichen Herzens muss weggetan werden, was Gott allein zu tun vermag. Und wenn wir uns all dessen nun bewusst sind, lass mich dich fragen, und warum genau sollte Christus nun beschnitten werden? Also er ist ohne Sünde. Da ist nichts zum Ablegen in seinem Leben. Weder am Leib noch in seinem Herzen müsste er gereinigt werden. Er ist auch nicht jemand, der auf den Messias hoffen müsste, wie Abraham und seine Nachkommen. Er selbst ist die Erfüllung. Er ist der verheißene Nachkomme Abrahams. Er ist der, durch den alle Nationen gesegnet werden. Und muss der Sohn Gottes überhaupt erst in einem Bund aufgenommen werden? Christus ist doch schon in alle Ewigkeit mit Gott verbunden, in der Dreieinigkeit. All das ist eigentlich überhaupt nicht nötig, was hier an Christus vollzogen wird. Schau, gleich zu Beginn seines Lebens wird bei Christus Blut vergossen. Er muss leiden in der Beschneidung. Sein Leben beginnt und sein Leben endet mit Blutvergießen. Christus lässt sich beschneiden, aber warum tut er das? Ja, zunächst einmal lässt sich sagen, er wird tatsächlich wahrer Mensch und ganz und gar Israelit. Er wird Teil des Bundesvolkes. Und in der frühen Kirche, in den ersten Jahrhunderten, gab es die Irrlehre des Doketismus. Dass einige sagten, Christus war gar nicht ein wahrer Mensch. Er war nur eine Erscheinung, ein Geist ohne wahren Leib, ohne Menschenkörper. Diese Stelle wurde als Argument dagegen gebraucht. Nein, Christus wurde beschnitten am Fleisch. Er blutete. Er war wahrer Mensch. Er war wahrer Israelit. Er machte sich seinem Volk gleich. Aber warum lässt er sich nun beschneiden, wenn er selbst keine Unreinheit und keine Sünde hat? Nun, Johannes Calvin hat recht, wenn er sagt, mit der Beschneidung wurde Christus offiziell ein Sklave des Gesetzes, um alles zu tun, was das Gesetz forderte. Oder wie Paulus es sagt in Römer Kapitel 15, Christus wurde zum Diener der Beschneidung. Er kam, um als Nachkomme Abrahams, als wahrer Jude, dem Gesetz unterstellt zu sein und alles zu tun. In Galater Kapitel 5, Vers 3 sagt uns der Apostel Paulus: Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Hast du gehört? Wenn Christus als wahrer Israelit kommt, Teil dieser Bundesgemeinschaft wird, die sich Gott unterstellt, wenn er Teil von Abrahams Samen wird, dann nimmt er die Stellung von Sündern ein. Und er leidet am Fleisch. Das Fleisch wird abgetrennt, obwohl er selbst nicht unrein war. Damit ist die Beschneidung schon von Anfang an ein Vorschatten auf seine Kreuzigung. Denn in Jesaja Kapitel 53 wird die Rede von dieses Wort von Beschneidung gebraucht. Und da heißt es dann in Jesaja 53, Vers 8, er, der Messias, er wurde abgeschnitten von dem Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er, der Einzige, der ohne Sünde ist, er ist der Nachkomme Abrahams, der Einzige, der nicht beschnitten werden müsste, doch er wurde beschnitten. Christus kam, um sich selbst als Mensch vollkommen dem Gesetz zu unterwerfen. Lass uns schauen, was passiert denn nach seiner Beschneidung. Es kommt zu seiner Namensgebung, Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von den Engeln genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Christus wird also beschnitten und er wird benannt. Und Josef und Maria denken sich den Namen nicht selbst aus, sie haben den Namen empfangen von dem Engel Gabriel. Maria empfing diesen Namen und auch Josef im Traum. Und Josef erhielt auch zugleich die Erklärung dafür, warum er Jesus heißen soll. In Matthäus Kapitel 1, da heißt es, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der Name Jesus bedeutet Gott rettet. Das ist die Bedeutung seines Namens. Jesus kommt von Gott und er bringt die Rettung von unseren Sünden. Aber lass uns ein wenig mehr über diesen Namen nachdenken, denn du musst wissen, dieser Name ist kein neu erfundener Name, der irgendwie im Geheimen aufbewahrt worden ist und hier erst offenbar wurde, der Maria oder dem Josef. Jesus war ein gängiger, ein bekannter Name. Dieser Vorname war im 1. Jahrhundert unter den Juden weit verbreitet und beliebt. Aber warum? Man möchte doch meinen, wenn der Engel Gabriel einen Namen aus dem Himmel bringt, der noch nie, dass es ein Name sein wird, der so geheiligt, so ausgesondert, so einzigartig ist, dass er noch nie vielleicht über die Lippen eines Menschen gekommen ist. Warum so ein gewöhnlicher Name? Nun, genau das ist der Punkt. Jesus wird ein gewöhnlicher Mensch. Jesus wird Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Er identifiziert sich mit uns. Er wird Teil seines Volkes. Er wird Mensch. Um als Mensch dann über 30 Jahre lang ein normales Leben zu führen in seinem Volk. Und all diese Jahre hielt er das vollkommene Gesetz Gottes als Mensch. So hat es der Vater angeordnet, so war es der ewige Ratschluss vor Grundlegung der Welt, dass er seinen Sohn als Mensch senden würde, als Mensch Jesus. Und mit diesem Namen demütigte er sich. Er aber machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er uns Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Philipper Kapitel 2. Er kommt als Mensch, als Israelit und als solcher ist er verpflichtet, das Gesetz Gottes vollkommen zu halten. Nach der Beschneidung und der Benennung kommt es nun zu was? Zu der Darstellung im Tempel. Vers 22. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachte sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. In 3. Mose Kapitel 12 findet man das Gebot für die Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben. Und lasst mich euch kurz zusammenfassen, was hier gesagt wird. Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, dann ist sie 7 Tage unrein und am 8. Tag wird ihr Sohn beschnitten. Das haben wir jetzt schon gehört. Danach aber ist die Frau weitere 33 Tage unrein und soll zu Hause bleiben aufgrund ihres Blutflusses. Sie darf nichts Heiliges anfassen, sie darf nicht zum Heiligtum kommen. Und erst nach Ablauf dieser insgesamt 40 Tage musste sie ihr Kind zum Priester bringen, das heißt zum Heiligtum nach Jerusalem, um das Kind dem Herrn darzustellen. Was heißt das? Nochmal Vers 23. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Was hat das zu bedeuten? Und jetzt musst du gut aufpassen, denn jetzt wird's etwas kompliziert. Jesus war der Erstgeborene von Maria. Du weißt, was mit den Erstgeborenen in Ägypten geschah? Du kennst die Geschichte? Exodus Kapitel 11. Wo der Herr selbst um Mitternacht durch Ägypten schritt und alle Erstgeborenen tötete? Eigentlich, weißt du, hätten die Erstgeborenen der Israeliten auch sterben müssen, denn auch sie sind des Todes schuldig, wie alle Menschen, wie die Ägypter. Aber der Herr ordnete an, dass ein Lamm, ein Passahlamm, getötet werden soll an ihrer Stelle. Und das Blut an den Türpfosten sollte die Erstgeborenen schützen vor dem Tod. Aber das ist noch nicht alles von dieser Geschichte. Denn in Exodus Kapitel 13 sagt Gott nun Folgendes zu den Israeliten. Weil ich eure Erstgeborenen verschont habe vor dem Tod, obwohl sie hätten sterben müssen, darum gehören eure Erstgeborenen nun mir. Ich habe sie verschont, damit sie mir gehören und damit sie mir dienen und sie dem Heiligtum übergeben sind. Kurze Zeit später aber lesen wir, dass Gott nun Folgendes verordnet. Er sagt zu den Israeliten, eigentlich müsste ich eure Erstgeborenen nehmen, dass sie mir dienen. Stattdessen aber werde ich Folgendes tun. Ich werde die Leviten nehmen, den Stamm Levi. Ich werde die Leviten nehmen, dass sie mir dienen in meinem Heiligtum. Und so heißt es in 4. Mose Kapitel 8. Denn sie, die Leviten, sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israels. Und zwar als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht, für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israel, habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehört alles Erstgeborene unter den Söhnen Israel, an den Menschen und an Vieh. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Der Herr sagt also, ich habe das Recht, eure Erstgeborenen zu nehmen. Weil ich sie verschont habe, gehören sie mir. Und jetzt schaut mal, nehme ich stattdessen an ihrer Stelle alle Leviten, dass sie mir in meinem Heiligtum dienen. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass die Eltern Schulden haben bei dem Herrn. Denn eigentlich müsste er ihre Erstgeborenen nehmen, stattdessen nahm er die Leviten. Das heißt, die Eltern sind schuldig vor dem Herrn. Sie schulden ihm etwas. Und darum, wenn nun ein Erstgeborener geboren wurde, der nicht aus dem Stamm Levi war, musstest du kommen zu dem Heiligtum, zu dem Priester, dein Kind dem Herrn darstellen und dann dein Kind auslösen. In 4. Mose Kapitel 18 lesen wir, dass die Eltern eines erstgeborenen Kindes 5 Schekel Silber zahlen mussten, um ihr Kind auszulösen, weil eigentlich der Erstgeborene dem Herrn gehört. Dafür, dass sie das Kind wieder zurücknehmen können in ihre Familie und er nicht einfach im Heiligtum dienen muss. Und nun überlegt euch das. Christus selbst, der Sohn Gottes, er muss dargestellt werden im Tempel. Er, der einzig geborene Sohn Gottes, muss ausgelöst werden im Tempel. Also erstens, Gott verschonte zwar alle Erstgeborenen, die den Tod verdienten, aber Christus verdiente nicht den Tod. Er hatte keine Sünde. Und niemand, und Christus selbst ist heiliger als jeder Levit. Er ist der Priester in alle Ewigkeit. Müssten Josef und Maria nun Geld dafür zahlen, dass Gott ihn nicht fordert? Denn Christus wird ja geopfert und wird hingegeben als Lösegeld. Christus ist der einzige Erstgeborene, der jemals gelebt hat, dem das nicht widerfahren müsste, der kein Tod verdient, der nicht ausgelöst werden muss, der nicht dargestellt werden muss, der nicht erst dem Herrn geheiligt werden muss. Er ist der lebendige Sohn Gottes in alle Ewigkeit. Noch einmal siehst du in aller Deutlichkeit hier, dass Christus die Stellung eines Sünders einnimmt. Die Stellung eines Menschen, der alle Gebote Gottes einhalten soll. Und nun lesen wir weiter. Jetzt kommt es auch noch zur Opferung, Vers 24. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In 3. Mose Kapitel 12, also zurück zu den Geboten für die Mütter, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben. Ihnen wurde gesagt, ihr seid unrein. Ihr sollt nicht zum Heiligtum kommen. Nach den 40 Tagen aber sollen sie erscheinen zum Heiligtum und zwei Opfer dazu bringen. Ein einjähriges Lamm zum Brandopfer und eine Taube zum Sündopfer. Und der Priester soll dann diese Opfer darbringen zur Sühnung der Sünden, sodass die Frau wieder rein ist nach dem Fluss ihres Blutes. Maria und Josef, erfahren wir hier, konnten sich das nicht leisten. Das Gesetz Mose sagt, wenn jemand es sich nicht leisten kann, ein Lamm darzubringen, dann kann er auch zwei Tauben stattdessen darbringen. Und hier sehen wir in aller Deutlichkeit, dass Christus in Armut hineingeboren wurde. Denn Maria und Josef konnten es sich nicht einmal leisten, dieses Opferlamm darzubringen. Sag mir, warum sollte eine Frau zum Heiligtum kommen, um Opfer darbringen zu lassen zur Sühnung ihrer Sünden? Also warum wird sie unrein durch das Blut, das bei der Geburt verloren wird? Warum wird sie unrein vor Gott? David sagt in Psalm 51, Vers 7 folgendes: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Davids Mutter war keine Ehebrecherin, aber sie war eine Sünderin, die einen Sünder zur Welt gebracht hat. Darum heißt es in Hiob Kapitel 14, Vers 4, wie könnte ein Reiner von einer Unreinen kommen? Nein, nicht ein einziger. Oder Hiob Kapitel 15, Vers 14, was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von einer Frau geboren hat, dass er gerecht wäre? Oder Hiob Kapitel 25, Vers 4, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein dastehen ein von der Frau geborener? Eine Frau verliert viel Blut bei der Geburt. Es ist schmerzhaft und sie schreit. Warum ist das so eine blutige, schmerzliche Angelegenheit? Nun, wir wissen es, weil ein Fluch auf der Frau liegt, seit Eva. Unter großen Schmerzen mit Blutverlust einen Sünder zu gebären. Die Schreie zeigen auf, hier wird ein Sünder geboren, ein Unreiner von einer Unreinen. Aber Moment mal, Jesus war doch nicht unrein. Er ist doch heilig. Hier gibt es nichts zu sühnen. Das in Maria Gezeugte durch den Heiligen Geist ist heilig. Warum muss nun ein Tier geopfert werden, als Sündopfer dargebracht werden? Um es noch einmal zu wiederholen. Christus wurde unter das Gesetz geboren. Und es wird in seinem Leben alles ganz genau eingehalten, was das Gesetz vorschreibt für Sünder. Verstehst du? Er nimmt unsere Stellung ein, und zwar ganz und gar. Nachdem wir dies nun erkannt haben anhand dieses Textes, lasst uns genauer fragen, warum Christus dies tut. Gibt Christus vielleicht durch sein Leben, das genau an dem Gesetz Gottes orientiert ist, einfach ein Beispiel, sodass wir lernen anhand seines Lebens, dass auch wir ein gutes Leben führen sollten und uns dem Gesetz Gottes unterordnen sollten? Viel zu kurz gedacht. Nein, der eigentliche Punkt ist der: Christus hat all das getan, was du niemals zu tun vermochtest. Er hielt das Gesetz Gottes vollkommen. Sag mir, hätte der Sohn Gottes nicht einfach als erwachsener Mann auf diese Welt kommen können, um einfach zu sterben, um den Preis zu bezahlen? Es geht doch schließlich nur darum, dass er stirbt für unsere Sünden, oder? Warum all diese ganzen Jahre auf Erden? Warum wird er geboren und muss das Leben eines Menschen durchleben? Weißt du was? Christus ist eben nicht nur gekommen, um an deiner Stelle zu sterben. Er ist auch gekommen, um an deiner Stelle zu leben. Eine Wahrheit, die so wenig begriffen wird, weil sie auch so wenig gelehrt wird. In Galater Kapitel 4 sagt Paulus uns Folgendes ab Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Wozu? damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Verstehst du? Du konntest das Gesetz nicht halten. Das Gesetz verdammt dich. Aber Christus wurde wie du von einer Frau geboren. Er hat das Leben gelebt, das du niemals leben konntest. Er erfüllte vollkommen das Gesetz. Und dann gab er sein Leben hin, um dich loszukaufen von der Verdammnis des Gesetzes. Er nimmt die Stellung eines Menschen ein und erfüllt alle Anforderungen Gottes. Und das ist übrigens der gleiche Grund, dann auch später, warum er sich, es heißt dann später im Lukas-Evangelium, er ordnete sich seinen Eltern unter. Christus, der König der Könige, der Herr aller Herren, ordnete sich seinen Eltern unter. Gute Nachricht für euch, liebe Kinder. Ihr schafft es so oft nicht, euch euren Eltern unterzuordnen. Ihr seid so oft ungehorsam und widerspenstig. Schaut mal, Christus hat den Eltern gehorcht in allem. Glaubst du, dass er das für dich getan hat, weil du es nicht zu tun vermagst? Es ist der gleiche Grund, warum Christus später einfach bei der Taufe von Johannes auftaucht. Und Johannes sagt, ich kann dich nicht taufen, du solltest mich taufen. Warum? Die Sünde soll bekannt werden bei der Taufe. Es ist eine Taufe zu Buße. Was macht nun das heilige, gerechte Lamm Gottes bei der Taufe, um sich taufen zu lassen? So sollte es nicht sein und er wehrte ihn. Und Jesus sagt dann in Matthäus Kapitel 3 nachzulesen, Johannes, lass es jetzt so sein. Warum? Denn es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir können gar nicht verstehen, wie wichtig dieser Vers ist, zu verstehen, dass Christus vollkommen die Stellung eines Sünders einnimmt und alles erfüllt, das wir erfüllen müssten. Von der Beschneidung hin zur Taufe, ja bis ans Kreuz, lebt er an unserer Stelle. Christus wurde nicht nur gesandt, um zu sterben, er wurde auch gesandt, um an deiner Stelle zu leben. Und so sagt Christus in Matthäus Kapitel 5, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Er ist gekommen, um alles zu erfüllen. Als Mensch. Verstehst du, dass Christus an deiner Stelle gehorsam war? Es heißt in Römer Kapitel 5, ab Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung, nämlich von Adam, für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit, nämlich des einen Christus, für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, Adam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung der Gerechten versetzt werden. Hast du das gehört? Und hast du das begriffen von ganzem Herzen? Durch den Gehorsam von Jesus Christus werden wir in die Stellung von Gerechten versetzt. Verstehst du, was das bedeutet? Die reformierte Theologie und auch in unserem Glaubensbekenntnis unterscheidet zwischen dem aktiven und dem passiven Gehorsam Jesu Christi. Oder wir können auch sagen, zwischen dem tätigen und dem leidenden Gehorsam. Der passive Gehorsam Jesu Christi meint nicht irgendwas Inaktives, irgendwas Tatenloses. Nämlich das Wort passiv ist verwandt mit dem Wort Passion. Es geht also, das Passiv ist die Leidensform, das, was man erduldet. Es geht bei dem erleidenden Gehorsam Jesu Christi, dass er stellvertretend für uns litt, indem er an seinem Leib unsere Sünde hinauftrug ans Kreuz. Es ist ein leidender, ein passiver Gehorsam, dass das Lamm Gottes sich hingibt und den Zorn Gottes an unserer Stelle auf sich nimmt. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt nicht nur diesen leidenden Gehorsam Jesu Christi, es gibt auch den aktiven, den tätigen Gehorsam. Der aktive Gehorsam Jesu Christi bedeutet, dass er von Geburt an vollkommen gehorsam war, gegenüber dem gesamten Gesetz Gottes alles zu erfüllen. Dass Christus nicht allein für dich starb, sodass dir deine Sünden vergeben werden. Nein, sein aktiver Gehorsam, dass er an deiner Stelle gehorsam wurde, seine Gerechtigkeit wird dir geschenkt. Was heißt das? Christus lebte aktiv, ein Leben in vollkommenem Gehorsam. Er hat niemals gesündigt, nicht ein einziges Mal. Er hat vollkommen gerecht gelebt in allen Dingen. Das Gesetz Gottes ist vollkommen erfüllt. Das heißt, in Lukas Kapitel 10 wird uns gelehrt, dass das Gesetz so zusammenzufassen ist. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Christus ist der Einzige, der das vollkommen erfüllt hat. Und jetzt ist die gute Nachricht. In Christus hast du das ganze Gesetz vollkommen gehalten. Der Gehorsam Jesu Christi wird dir vollkommen überschrieben. Der aktive Gehorsam Christi gilt dir. Du musst verstehen, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz, sein Leben, das, was er für dich getan hat, bist du nicht einfach wieder in dem Zustand der Unschuld versetzt, wie Adam es war im Garten Eden, der dann schauen müsste, dass er gerecht lebt, um das ewige Leben zu empfangen. Nein, Christus starb nicht für dich, dass du bloß irgendwie eine zweite Chance erhältst und dir deine eigene Gerechtigkeit jetzt irgendwie aufrichten müsstest. Nein, seine vollkommene Gerechtigkeit, sein vollkommener Gehorsam, er wird dir geschenkt. Das bedeutet, so wie Christus alles gehalten hat, alle Gesetze Gottes, hast du sie gehalten. Du wirst gekleidet mit dem Gehorsam Jesu Christi. In deinem Leben ist darum keine einzige Übertretung mehr, sondern all die wunderbaren Werke und all die Gerechtigkeit, die Christus aufgerichtet hat in seinem Leben, wird auf dich übertragen. Ja, auch als Christ schaust du auf dein Leben, siehst Ungehorsam und Ungerechtigkeit und hier ist die frohe Botschaft. Christus hat für dich an deiner Stelle gehorsam gelebt. Und ihr Lieben, das ist keine theoretische Sache, sondern wahrer Trost, wenn du wirklich begreifst, was das bedeutet. Ich liebe die Frage 60 im Heidelberger Katechismus. Hört mal, welche Frage dort beantwortet wird. Wie bist du gerecht vor Gott? Und hör mal, was die Antwort ist. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Das ist, was wir erleben, wenn wir auf unser Leben schauen. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, und jetzt hör genau zu, er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt. Und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Hast du das gehört? Der ganze Gehorsam, den Christus vollbracht hat, den er geleistet hat, der wird dir angerechnet, wenn du ihm doch nur glaubst. Wenn du aus eigener Gerechtigkeit gerettet werden willst, dann sagt Galater Kapitel 3, Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Hast du das Gesetz Gottes vollkommen gehalten? Nein? Du wirst deswegen verdammt werden. Es sei denn, du schaust auf Jesus, diesen Menschen, der vollkommen das Gesetz Gottes gehalten hat. Und kein anderer Name ist dir gegeben. In Apostelgeschichte 4 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist uns kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, in den ein Mensch, die Menschen gerettet werden müssen, als allein der Name Jesu. Der Name Jesu. Er allein hat diesen Gehorsam geleistet. Er allein starb anstelle der Sünder, um die Strafe zu bezahlen für den Ungehorsam. Allein der Name des Menschen Jesu. Hast du diesen Trost? Hast du das geglaubt? Bist du gerecht in Jesus Christus? Nicht einfach unschuldig, sodass Gott dir eine neue Chance gegeben hat, sondern verstehst du, dass der vollkommene Gehorsam Jesu Christi auf dir liegt? Dass all die guten Werke, die Jesus Christus getan hat, all seine Gerechtigkeit auf dich gelegt wird. Und all deine Ungerechtigkeit und all deine bösen Werke auf Christus gelegt wird und er dafür hingerichtet wird. Wenn du all das verstanden hast, dann wird ein tiefer Friede und ein großer Trost dein Herz erfüllen. Lass mich dir erzählen von einem reformierten Theologen und Professor mit dem Namen Dr. Machen, der im frühen 20. Jahrhundert gewirkt hat. Er war ein wahrer Glaubensheld. Als Prediger und Professor kämpfte er gegen die liberale Theologie, die sich an den Universitäten und in den Gemeinden Amerikas mehr und mehr ausbreitete. Er kämpfte unermüdlich für die Wahrheit gegen alle Verführung. Und dieser Kampf war so heftig und kostete ihm alle Kraft, sodass er schon Mitte 50 schon sehr schwach war von all diesen Kämpfen. Und eines Tages war er eingeladen, und obwohl er nicht in guter Verfassung war, reiste er nach North Dakota, um zu lehren, um gegen diese liberale Theologie zu streiten dort. Und Dr. Machen machte sich auf, obwohl es tiefster Winter war und es war eisig kalt im North Dakota. Und er ging dennoch. Und all das führte dazu, dass er eine heftige Lungenentzündung bekam und er wusste, dass er sterben wird. Kurz vor seinem Tod diktierte er ein Telegramm an seinen engen Freund und Mitstreiter für die Wahrheit, John Murray, ebenso ein bekannter reformierter Theologe. Und wisst ihr, was er schrieb? Diese Worte. Ich bin so dankbar für den aktiven Gehorsam Christi. Keine Hoffnung ohne ihn. Das ist alles. Ich bin so dankbar für den aktiven Gehorsam Christi. Keine Hoffnung ohne ihn. In seiner Todesstunde war nicht seine viele Arbeit für Gott, all das Gerechte, all das Gute, seine Hoffnung, sondern allein der aktive Gehorsam Jesu Christi. Im Angesicht des Todes, im Angesicht der Tatsache, dass er erscheinen muss vor dem Richter, vor dem heiligen Gott, hat er nur eine Hoffnung. Er weiß, seine eigene Gerechtigkeit ist, wie der Prophet sagt, wie ein mit Kot beflecktes Kleid. Damit kann er nicht vor Gott bestehen. Aber im Angesicht des Todes tröstet ihn eine Wahrheit. Christus war gehorsam. Christus war an seiner Stelle gehorsam. Und wenn du das wirklich verstehst, dann wirst du Hoffnung haben, selbst wenn du auf deinem Sterbebett liegst und weißt, dass du bald vor dem heiligen, gerechten Schöpfer und Richter über dein Leben erscheinen musst. Dann, wenn Christi Gerechtigkeit und sein Gehorsam dein Trost ist, dann wird dieser Name, dieser Menschenname Jesu Christi, Jesus, er wird dein Herz erfreuen. Wir haben hier gelesen, wie Jesus sein Name gegeben wurde. Ein Mensch, der vollkommen alles hält an deiner Stelle und dann noch die Strafe für dein Ungehorsam auf dich nimmt. Weißt du, wie es dir ergehen muss dann mit diesem Namen, von dem wir gerade gelesen haben, Jesus? In Hohelied Kapitel 1, Vers 3, da lesen wir von dieser verliebten Jungfrau, die den König liebt und seinen Namen. Und da sagt sie, an Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl, herrlicher Duft, der meine Sinne erfreut. So ist der Klang Jesu in meinen Ohren. Jesus, er erfreut mein Herz. Und so rufen wir als Braut Jesu Christi aus, dass sein Name wie ausgegossenes Salböl ist für uns. Wir wollen ihn lieben. Wir wollen ihm gehören, wir wollen jubeln über ihn mit unaussprechlicher Freude. Alle Religionen dieser Welt stellen dir immer wieder diese quälende Frage, hab ich genug geleistet, hab ich genug getan? Und wir antworten auf all das mit einem Wort. Jesus, Jesus, er hat an meiner Stelle das gesamte Gesetz Gottes gehorcht. Und er ist an meiner Stelle am Kreuz gestorben. Und darum, wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung und Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme, möge dies auch der Trost deiner Seele sein. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, welch wunderbarer Tausch, welch fröhlicher Wechsel, dass du nicht nur all unsere Sünden hinwegnimmst und auf dich nimmst und für sie bezahlst und den Zorn Gottes über sie trägst, sondern dass du uns statt unserer Sünden auch noch deine vollkommene Gerechtigkeit gibst. Und wir vor Gott so stehen, als hätten wir nicht nur niemals gesündigt, sondern tatsächlich alles im Gesetz vollkommen erfüllt. Herr, wir möchten dich preisen, dass du gekommen bist. Nicht nur, um für uns zu sterben, sondern auch, um für uns zu leben. Dass du unter das Gesetz geboren wurdest und das Gesetz vollkommen erfüllt hast. Herr, wer hätte das tun können außer du, der du wahrer Mensch und wahrer Gott warst und bist. Herr, wir danken dir, dass du all diese Dinge getan hast, dass du dich so sehr gedemütigt hast, dass du, der du doch das Gesetz gegeben hast, dich selbst zum, ja, unter das Gesetz begeben hast und all diese Dinge gehalten hast, obwohl du es gar nicht hättest tun müssen, denn du warst sündlos. Und du hättest keiner Beschneidung bedurft und du hättest keiner Taufe bedurft und du hättest keines Todes sterben müssen. Aber all dies hast du getan für uns. Und so wollen wir dir von Herzen Dank sagen. Und wir bitten, Herr, dass du uns den Dank mehrst und die Freude mehrst. Dass wir wirklich von Herzen empfunden dir dankbar sind. Uns freuen über dich und dir Lob sagen. Für diesen wunderbaren Tausch, für diesen fröhlichen Wechsel. Dass wir nun ganz in Weiß gekleidet, in deine Gerechtigkeit gekleidet, verherrlicht stehen vor dir. Und wir freuen uns an dem Tag, an dem das sichtbar und offenbar werden wird. Dass in dem diese noch unsichtbare Wahrheit sichtbar wird. Und du uns tatsächlich ohne Straucheln vollkommen hingestellt hast vor den Vater. Unser geliebter Herr Jesus, wir bitten dich, dass dein heiliger Name, Yahweh ist Rettung, dass dieser Name uns immer lieber und kostbarer wird, dass er für uns ist wie ausgegossenes Salböl, das heilt und duftet und erfreut. Herr, mögen wir deinen Namen immer mit Freude aussprechen. Und mögen noch viele begreifen, dass in dir tatsächlich der Herr rettet. Und mögen noch viele glauben an dich. Und mögen noch viele Sünden abgewaschen werden. Und mögen noch viele das Kleid der Gerechtigkeit, deiner Gerechtigkeit angezogen bekommen. Herr, und so rufen wir als Braut, komme bald, Herr Jesus. Wir wollen dich schauen in deiner Schöne. Wir wollen dir Lob und Dank darbringen, wie es dir gebührt, nicht so schwach und sündhaft wie wir hier auf Erden. Sondern wir wünschen uns, dass unser Glauben zum Schauen kommt und unsere Hoffnung erfüllt wird und wir wahrlich beginnen zu begreifen, was du getan hast für uns und dir dafür die Ehre geben, die dir gebührt. Herr, komme bald, damit wir auf ewig dir Dank sagen für all das, was du für uns getan hast, im Leiden und im Handeln. Gepriesen seist du, du vollkommener, du wunderschöner, du herrlicher Sohn Gottes. Amen.